Nachrichten von Radio Dreieckland.
Der NATO-Flughafen. Oh, es geht heute. Ja, eben sagt noch der Andreas, hoffentlich bin ich nicht mehr so dubbelig wie das letzte Mal. Und dann habe ich gesagt, heute bin bestimmt ich's. Und siehe, es fängt genauso an. Also, ich wollte euch eigentlich ursprünglich nicht gleich mit einem Thema überfallen, sondern euch begrüßen zu unserem heutigen stündigen Nachrichtenmagazin Info von Radio Dreieckland zwischen 18 und 19 Uhr. Ihr könnt uns wie immer hier im Studio erreichen und wir sind da auch dankbar für Anregungen, Kritik oder Ergänzungen. Und zwar ist das möglich unter der Telefonnummer Freiburger Vorwahl und dann 31028. 31028. Aber ich glaube, jetzt darf ich zum Themenüberblick übergehen. Ja, also unser erstes Thema, der NATO-Flughafen in Bremgarten.
Die Ausbaupläne liegen auf dem Tisch und der Widerstand gegen die Aufrüstung regt sich, wenngleich sehr dezent. Ein Rückblick auf die Demonstration am vergangenen Wochenende.
Sozialhilfe ab 1. Juli.
Das untere Drittel der Zweidrittelgesellschaft wird weiter geschröpft. Die Bemessungsgrundlage rutscht weiter in den Keller.
Blei im Grün.
Leider gibt es hierzu nichts Neues. Die Bleibelastung in Freiburgs Innenstadtviertel ist unverändert hoch. Obwohl uns die Badische Zeitung vor 3 Wochen anderes weismachen wollte. Wir haben Informationen, wie es zu den Fehldarstellungen der BZ kam.
Vom Blei im Grün zur bleiernen Zeit. RAF-Mitglieder in der DDR.
Willkommener Anlass für hiesige Staatsschützer via 129a nochmal zu zeigen, wo es lang geht. Oder was steckt sonst dahinter? Eine Sammlung aktueller und kaum mitbedachter Fakten.
Danach ein Blick nach Hamburg auf die dortige Wohnungsnot.
Nach der großen Wohnungsnot-Demonstration vom vergangenen Wochenende ist nun die Frage, wie es weitergeht. Der Hamburger Senat beschwichtigt einerseits durch angekündigten Bau von 5000 Wohnungen, die nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Andererseits werden, gerade für heute Abend, Provokationen der Staatsschützer beim großen Fressen erwartet.
Ähnliches auch aus oder in Freiburg.
Dort werden die dicken Gelder ebenfalls überall hin, nur nicht in die gezielte Behebung des Wohnungsnotstandes investiert. Tendenz steigend. Zum Beispiel auch bei den Planungen für das Kongresszentrum. Hierzu heute Abend ein Studiogespräch mit Erwin Czaczynski von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum.
Und zum Schluss dasselbe Thema aus anderem Blickwinkel?
Nämlich die 15. Fakultät. So wie das Kongresszentrum Instrument der Wirtschaft sein soll, um eben zu planen, so soll die 15. Fakultät der Uni Freiburg zur Denkfabrik für die Wirtschaft werden. Statt wie bisher öffentlich, soll dieser Teil der Uni von der Industrie finanziert werden und für sie verwertbare Ergebnisse zutage fördern. Vorab aber noch einen einzigen relativ kurzen Beitrag und zwar zum Thema ISDN. Immer größere Teile des gesellschaftlichen wie auch privaten Lebens werden von elektronischen Netzen und digitalen Geräten berührt. Stück für Stück werden dabei Machtkonzentrationen ausgebaut und Überwachungsapparate perfektioniert. Zum Beispiel, wenn am kommenden Wochenende die Telefonendgerätehoheit der Post aufgehoben wird. Sicher auch zum Nutzen von Verbraucher und Verbraucherinnen. Die Frage nach der Länge des Telefonkabels oder der Art des Telefonapparates wird in Zukunft nicht mehr von Bürokraten beantwortet. Damit einher geht jedoch auch die Digitalisierung des Telefonnetzes und damit die technische Möglichkeit für Post und damit Staat, jederzeit abzufragen, wer wann mit wem telefoniert hat. Gerade diese Form der Technik ist es, die die Computeranwendung menschenfeindlich werden lässt. Gewiss birgt auch der PC in der Studentenbude seine Gefahren. Die angesprochene Computerisierung der Gesellschaft ist allerdings das eigentliche, gravierende Problem. Genau dies soll Thema bei einem Seminar am kommenden Wochenende in Heidelberg sein. Titel: Soziale Vernetzung gegen Computervernetzung. Aktionsperspektiven gegen die Computerisierung der Gesellschaft. Beginn dieses dritten Aktionsseminars der Initiativen gegen ISDN und Computervernetzung ist bereits kommenden Freitagabend. Samstagvormittag gibt es Berichte von den verschiedenen bundesdeutschen Initiativen, nachmittags Diskussionen. Nach der Volkszählung die Kommunikationszählung, eine Auseinandersetzung mit der eben ja schon angesprochenen Digitalisierung des Telefonnetzes. Ganz konkret soll beleuchtet werden, dass die derzeit angekündigten Maßnahmen der Post zur Wahrung des Datenschutzes in Wirklichkeit nur kosmetischen Korrekturen sind, die lediglich Baldrian für die Anti-ISDN-Gruppen sein sollen. Weiterer Schwerpunkt auf dem Heidelberger Seminar: Kritik am Sozialversicherungsausweis, der Menschen am unteren Rand der Zweidrittelgesellschaft an die EDV-Leine nimmt. Wer Interesse hat, Näheres zu erfahren, kann sich noch anmelden über die Zeitschrift Kontraste in Heidelberg, Postfach 104520. Abrüstung, Truppenreduzierung, weniger Waffen, vertrauensbildende Maßnahmen. Kein Tag, an dem die Medien nicht breit über diese wichtigen Themen berichten. Aber, wie so oft, der Bezug zur Realität fehlt. Hier bei uns im Dreieckland wird zurzeit knallhart aufgerüstet, versuchen Militärs und ihre Helfershelfer in den Parlamenten noch schnell vollendete Tatsachen zu schaffen. Ein Blick auf geplante Investitionen spricht Bände.
Bundeswehr Gerätedepot Herbolzheim, 40 Millionen. Effringenkirchen, 54 Millionen. Kirchzarten, 10,5 Millionen. Ähnliches in Emding-Wasser oder Waltersweier.
Die Planungen für Bremgarten schießen den Vogel ab.
Ganze 18,3 Millionen D-Mark sollen für die Erweiterung des Militärflughafens verbaut werden.
Also du bist heute wirklich eher dubelig. Es sind nämlich ganze 183 Millionen D-Mark, die dort verbaut werden. Grund für die Bürgerinitiativen jedenfalls hier im Dreieckland auf die Straße zu gehen. Denn bei parlamentarischen Anfragen der Grünen auf der Bonner Harthöhe kam stets nur Beschwichtigung heraus. Etwa folgende:
Es trifft zu, dass, wie auf jedem anderen Flugplatz auch, Baumaßnahmen stattfinden und, und weiter stattfinden werden, die der Erhaltung der Einsatzfähigkeit, der Verbesserung in Unterkunfts- und Betreuungsbereich sowie der Instandhaltung dienen. Eine Erweiterung ist nicht geplant.
Mittlerweile haben sich derartige Antworten aus Bonn schlichtweg als Lüge herausgestellt. Ab April 1991 wollen die US-Streitkräfte in Bremgarten so manche Aufrüstungsmaßnahme durchführen. Zum Beispiel Bau von 17 US-Flugzeugbunkern, Abstellflächen für Transportflugzeuge, Rollstraßen und noch so manches mehr. Angesichts dieser Tatsachen wurde vergangenes Wochenende in Bremgarten gegen die Aufrüstung im Dreieckland demonstriert. 200 Menschen waren gekommen, zum großen Teil im organisierten Fahrradkonvoi. In drei Redebeiträgen wurde auf übergangene Bauvorschriften hingewiesen, wurde auf die besondere Rolle der Luftwaffe am Beispiel der Bombardierung Dresdens eingegangen und auf geplante Rodungen der Rheinauenwälder durch die Chemieindustrie hingewiesen. Die Aktion sollte sich nach Auskunft der Veranstalter als Auftaktveranstaltung verstehen. Falls die Militärs tatsächlich nächstes Frühjahr in die Vollen gehen wollen, sind massivere Aktionen geplant. Blei im Grün, eigentlich schon eine uralte Kamelle und im Grunde ist auch schon alles gesagt worden, was es zu sagen gibt zum Thema. Dennoch wird immer noch jede Menge Schrott geschrieben, zum Beispiel in der Badischen Zeitung vom 6. Juni. Aber nochmal kurz zurück zur Sache. Im Freiburger Innenstadtquartier im Grün ging vor Jahren ein Anwohner zum Arzt wegen Unwohlseins. Das ärztliche Untersuchungsergebnis: akute Bleivergiftung. Die Schwermetallwerte im Blut, die höchsten, die jemals in Baden-Württemberg gemessen worden waren. Dies war dann der Anlass für Untersuchungen, die zutage förderten, dass die Tomaten hinter dem Haus des Bewohners auf giftigem Boden gestanden hatten und dass der hochgiftige Bleistaub im ganzen Viertel zu finden ist. Die Quelle war auch recht schnell ausgemacht: die ehemalige Eisengießerei auf dem Greta-Gelände, die jahrzehntelang den Schwermetallstaub über das frühere Gewerbegebiet verteilt hatte. Soweit, so schlecht. Ursache und die Forderung nach umgehender Sanierung lagen auf dem Tisch, bis zum 6. Juni, als die BZ mal wieder alles ganz anders sah. Das Blei, schrieb Redakteur Hans Monat, stamme nicht aus der Gießerei und außerdem sei alles halb so schlimm. Freiburg liege eben am Fuße des Schwarzwaldes, von eben dort kämen reichlich natürliche Schwermetallauswaschungen nach Freiburg und die landeten, wie, wusste die BZ dann auch nicht ganz genau, auf der Erde des Grüns. Die Quintessenz des Zeitungsartikels: alles ist eben halb so schlimm, ab und an mal nass wischen ist vielleicht ganz sinnvoll, aber ansonsten kein Grund zur Beunruhigung. was der Stadt natürlich ganz gut in den Kram passt, denn die Kosten für die Sanierung des Stadtteils wären immens und in Gestalt eines Kongresszentrums macht das Geld natürlich viel mehr her. Der Haken bei dem BZ-Artikel, er strotzt nur so vor Fehlern. Redakteur Monat stützt sich auf Aussagen von Herrn Steinitz vom Freiburger Gesundheitsamt und der wiederum auf ein Gutachten des Freiburger Forschungs- und Beratungsinstituts Gefahrstoffe. Dass man dort keineswegs mit dem BZ-Artikel einverstanden, sondern reichlich verärgert ist, geht aus uns vorliegenden Quellen hervor. Herr Kalberla vom unabhängigen Institut Gefahrstoffe forderte denn auch die BZ auf,
den fehlerhaften Artikel durch eine Richtigstellung zu entkräften.
Was bisher allerdings noch nicht geschah. Aber werden wir etwas konkreter. Die BZ schrieb am 6. Juni,
für die untersuchten Haushalte im Grün errechnete das Gesundheitsamt einen Durchschnittswert von 146 Milligramm Blei pro Kilogramm.
Im Gesamtkontext sollte dieser Wert die Unbedenklichkeit unterstreichen. Im Text des Forschungsinstituts hieß es dagegen,
es ist jedoch zu vermuten, dass diese Erhöhung noch deutlich unter den tatsächlichen Verhältnissen im Grün liegt.
Dieser Text wurde von der BZ freilich nicht mehr abgedruckt, aber richten wir unseren Blick nochmal etwas weiter nach unten in den BZ-Artikel.
Die Ursache dieser höheren Bleibelastung im Grün vermutet Steinitz in der Ausschwemmung von Schwermetallvorkommen aus dem Schwarzwald.
Dies hatte Herr Steinitz vom Gesundheitsamt so nie gesagt. Er sieht vielmehr das natürliche Bleivorkommen höchstens als Teilursache an und erwähnt unter anderem auch Blei aus dem Kfz-Bereich als mögliche Quelle. Ähnlich auch Herr Kalberla vom Beratungsinstitut.
Für das Viertel im Grün müssen also zusätzliche Bleiemissionsquellen vermutet werden.
Oder noch eine Passage aus der BZ.
Bei Werten unter 150 Milligramm Blei pro Kilogramm Staub ist selbst für Kleinkinder eine gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen.
Dies mag Wunschvorstellung eines BZ-Redakteurs gewesen sein. Mit dem Gutachten von Herrn Steinitz vom Gesundheitsamt hat derartiges jedenfalls nichts gemein. Der schreibt nämlich,
liegt der Einzelmesswert unter 150 Milligramm pro Kilogramm, so finden sich keine eindeutigen Hinweise auf Gefährdungen. Jedoch sollten stark verschmutzte Räume, wenn von Kleinkindern genutzt, sauberer gehalten werden.
Herr Steinitz hält also keineswegs eine Gefährdung für ausgeschlossen. Wieso schreibt die BZ aber derartigen Unsinn, wenn schwarz auf weiß andere Fakten auf dem Tisch liegen? Schwierig, definitiv zu beantworten. Allerdings liegt eine Vermutung nahe. Die BZ als Hofberichterstatterin des Freiburger Rathauses trägt in Gestalt derartiger Meldungen dazu bei, schon im Vorfeld zu verhindern, dass der städtische Haushalt durch Sanierungsforderungen vollkommen durcheinandergewirbelt wird. Denn eine ernsthafte Bodensanierung wäre in der Tat irrsinnig teuer. Aber eben Folgeerscheinung einer Industrieproduktion, die als Steuerquelle der Stadt ja ganz gut reinpasst. Oder, noch eine ganz andere Überlegung, kürzlich bin ich hier in der Stadt an einem Brückenpfeiler vorbeigefahren, da stand doch tatsächlich, die BZ lügt.
Heute Morgen, Punkt 11 Uhr, nahm er seine Funktion auf. SAFE, der Sozialhilfe-Ansagedienst für Endverbraucher, den die Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen BIS in Münster ins Leben rief. Und so klingt es dann, wenn er angewählt wird.
It's SAFE. SAFE ist der Sozialhilfe-Ansagedienst für Endverbraucherinnen und Verbraucher. Thema heute.
Ab 1. Juli gilt eine neue Berechnungsmethode in der Sozialhilfe. Das Statistikmodell ersetzt den Warenkorb. Dazu hören Sie diese SAFE-Information bis zum 31. Juli rund um die Uhr.
Am 1. Juli ändert sich die Berechnungsgrundlage für die Regelsätze in der Sozialhilfe. Das Statistikmodell wird eingeführt. Bislang wurden die monatlichen Sozialhilfeleistungen auf der Grundlage eines Warenkorbes ermittelt. Der enthielt pro Monat zum Beispiel 125 Gramm Frischeinnudeln, ein Drittel Glas Delikatessgurken, 125 Gramm Rollmops, eine Flasche Bier und so weiter. Wirklichkeitsfremd, aber immerhin objektiv überprüfbar.
Zukünftig orientieren sich die Regelsätze an dem Verbrauchsverhalten unterer Einkommensgruppen. Die neuen Sozialhilferegelsätze stellen demnach den statistisch ermittelten Verbrauch derjenigen dar, die ohnehin in Armut leben.
Doch schon hier haben die Ministerpräsidenten gespart. eine statistisch begründbare Erhöhung der Regelsätze für Haushaltsvorstände um etwa 80 Mark pro Monat wurde einzig aus Kostengründen gestoppt. Selbst minimale Leistungsverbesserungen waren den Ministerpräsidenten zu teuer.
Die ohnehin zu gering ausfallende allgemeine Erhöhung der Regelsätze wird nicht auf einen Schlag gewährt, sondern verteilt sich auf mindestens 3 Jahre. Ab 1. Juli verlieren alleinstehende Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren etwa 20 Mark ihres monatlichen Regelsatzes. Kinder bis zu 6 Jahren aus 2 Elternfamilien erhalten 25 Mark weniger Sozialhilfe als gleichaltrige Kinder, die mit einem alleinerziehenden Elternteil zusammenleben.
Die Berechnung ihrer Sozialhilfe zum 1. Juli ist damit in jedem Falle falsch. Legen Sie gegen Ihren Sozialhilfebescheid für Juli unbedingt Widerspruch ein. Wie Sie Ihren Widerspruch begründen können und weiteres Informationsmaterial zum Statistikmodell erhalten Sie gegen Einsendung von 1 Mark Rückporto in Briefmarken bei BISS, Achtermannstraße 44 Münster. Die Adresse folgt gleich noch einmal zum Mitschreiben.
Safe Red. Legen Sie gegen Ihren Sozialhilfebescheid für Juli unbedingt innerhalb 1 Monats Widerspruch ein. Auch wenn kein schriftlicher Bescheid erteilt wird, sollten Sie Widerspruch einlegen. Fordern Sie Informationsmaterial und Begründungen für Ihren Widerspruch schriftlich an bei
BISS, Achtermannstraße 44, Münster. Legen Sie Ihren Brief 1 Mark in Briefmarken als Rückporto bei.
Aus Anlass der Inbetriebnahme dieses Anrufbeantworters zum Thema Widerstand gegen Neuberechnung der Sozialhilfesätze fand heute Morgen ebenfalls in Münster eine Pressekonferenz der BIS, der Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen, statt. Kurz zuvor sprach ich, allerdings telefonisch, mit Herrn Hans Navrocki von der BIS und fragte ihn, ob BIS auch bundesweit Aktionen starten möchte.
Das ist so, dass wir jetzt so einen breiten Widerstand über einzelne Arbeitslosenzentren und Sozialhilfeinitiativen einfach aus Kostengründen nicht darstellen können. Wir bräuchten dann eine Millionenauflage. Es ist aber so, dass die Arbeitslosenzentren und Initiativen vor Ort informiert sind und da sicherlich auch unterstützend eingreifen können. Mhm.
Gibt es denn über diese Widersprüche hinaus irgendwelche Möglichkeiten, die Sie sehen, jetzt sagen wir mal gesetzliche oder auch sonstige politische, für Sozialhilfeempfänger oder Empfängerinnen etwas an dieser doch minimalen Regelsatzzumessung ändern zu können? Haben Sie da auch eine, sagen wir mal, darüber hinausgehend noch Vorstellungen?
Ja, ich denke mal, wenn diese Aktion, die heute um 11 Uhr gestartet wird, erfolgreich ist und wir Zuschriften in Mengen bekommen, dann gehen wir schon davon aus, dass damit ein Signal gesetzt wird und dass an dieser Entwicklung auch die Sozialpolitik nicht vorbeigehen kann. Fragen Sie mich natürlich nicht, bitte, in welcher Form das geschieht.
In welcher Form allerdings alle die, die uns momentan zuhören und mit Sozialhilfe zu tun haben, ihren ersten Schritt machen können, um gegen die Neubemessung der Regelsätze vorzugehen, das können wir entsprechend der BIS-Empfehlung nochmals durchgeben. Telefoniert also den SAFE, den automatischen Anrufbeantworter, an. Telefonnummer ist 0251 19703 oder schreibt an BIS. Ihr könnt euch auch an Radio Dreieckland wenden. Wir haben und die Adresse. Und darüber hinaus sprecht mit diesem Einqualifizierung der Sozialhilfesätze auch mit anderen, die auch Sozialhilfe beziehen, damit möglichst viele ihre Widersprüche rechtzeitig im Juli einlegen können. Die DDR. Glücklicherweise liegt ihre Existenz in den letzten Zügen als Nest der Roten Armee-Fraktion, direkt vor der bundesdeutschen Haustüre. Schon 9-mal wurden die gesamtdeutschen Geheimdienste und Polizeiapparate in den letzten Wochen fündig, schlugen zu und verhafteten. Und die gesamtdeutschen Politiker und Massenmedien üben sich im Spekulieren über das Wie und Warum. Wie sah die Verbindung zwischen dem Stasi und der RAF aus? War die DDR nur Operationsgebiet für die RAF oder nur Aussteigerland für die, die eine Integration in die bürgerliche Gesellschaft suchten? Gab es Verständigungen unter den Geheimdiensten? Was wusste der Bundesnachrichtendienst? Zu was schwieg er? Half die DDR den Leuten aus der RAF aufgrund peripherer Übereinstimmung im Kampf gegen den Imperialismus, einem Ziel, für das die Wahl der Mittel nachgeordnet ist? Oder versprach sich die DDR schlicht irgendwelche Vorteile bei Abkommen mit bestimmten arabischen Staaten? Die Fragen und ihre jeweiligen Antworten scheinen unendlich. Sie münden einerseits im Freundes- und Mitstreiterkreis Kohl und Weigels im Bekenntnis: National erstarkt räumen wir endgültig auf. Andererseits im eher kritischen Spektrum bei Aussagen wie:
Es gibt keinen vernünftigen Grund, die deutsch-deutsche Annäherung zum Ausgangspunkt einer neuen Hatz nach längst ausgestiegenen RAF-Land zu machen. Was ansteht, ist eine neue Amnestiedebatte, so Gerd Rosenkranz in der Taz vom 9.6.
Ich meine, es gibt einige durchaus vernünftige Gründe der Herrschenden, jetzt die terroristische Einheit der linken Kräfte aufzubauen, um sie dann ebenso grundsätzlicher bekämpfen zu können. Täglich neue Angaben über das Ausmaß der Hilfe der Stasi gegenüber der RAF. Und Stasi ist gleich SED, wie jeder und jede nun hinlänglich weiß. Und SED ist gleich PDS. Schon mal was von des Kaisers neuen Kleidern gehört? Schon fordert CSU-Weigel, dass auf jeden Fall geklärt werden müsse, was der frühere DDR-Ministerpräsident Motrow, der PDS-Vorsitzende Gysi und Ex-Spionagechef Markus Wolf mit der RAF zu tun hatten. Die genannten als Mitglied einer terroristischen Vereinigung? Aber doch zumindest der Unterstützung einer solchen für schuldig befunden. Welche Freude, der bundesdeutsche Strafparagraf 129a gilt ja bald auch in der BRD. Aber es geht mir nicht um die genannten und bekannten Köpfe. Es geht mir um die Masse der PDS-Mitglieder, beschäftigt in Schulen, Betrieben, Behörden. Es geht mir um die vielen FDJ-Mitglieder, aber nicht nur um sie. Es geht mir um alle, die innerhalb und außerhalb von Parteien und Gruppierungen in der DDR und in der BRD Widerstand leisten. Die herrschende Vernunft will zur Tat schreiten. Irgendeine Aktionseinheit mit der DKP oder neuerdings der PDS wird sie schon ausfindig machen lassen. Also, Paragraf 129a, Unterstützung einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung. Der Prozess wartet, nach bundesrepublikanischer Rechtsprechung selbstverständlich. Die RAF als Aufhänger für die Aufräummöglichkeit mit dem antikapitalistischen, antiimperialistischen, ja vielleicht sogar mit dem gewerkschaftlichen Widerstand. So mag Kohl träumen, damit die nächsten Jahre mühelos in Profitraten umgesetzt werden. Ich allerdings bin dafür, diese Träume selbst in Albträume zu verwandeln und nicht auf vernünftige Politiker zu hoffen, die eigentlich alles so harsch nicht mehr betreiben dürften. Wohnungen für alle, Demonstration von 6.000 Menschen, letztes Wochenende in der Hamburger Innenstadt.
Im Hamburger Hafen legt das Kapital wieder an. In politischen und kapitalen Führungsetagen herrscht Goldgräberstimmung. Die Stadt sieht sich bereits als künftiges Wirtschaftszentrum Nordeuropas.
Über 40.000 Wohnungs- und Obdachlos. Wohnungen stehen leer und verrotten. Mieten explodieren. Sozialwohnungsbestand schrumpft. Umstrukturierung vertreibt Mieterinnen. Soweit unterschiedliche Schlagzeilen, aktuell aus Hamburg, aber nicht nur für Hamburg. Während in Hamburg der 30. Weltkongress der Internationalen Handelskammer, ICC, heute zu tagen beginnt, der nach eigenem Bekunden, Zitat, die ordnungspolitischen Prinzipien der Marktwirtschaft und des privaten Unternehmertums vertritt, Zitat Ende, und sich stolz als die einzige weltumfassende private Organisation der Wirtschaft bezeichnet, Während dieser ICC mit in diesem Sinne also in Hamburg tagt, schlagen sich andere mit den Folgen dieses privaten Unternehmertums herum. Zum Beispiel am vergangenen Wochenende anlässlich der Demonstration gegen die Wohnraumvernichtung und Mietensteigerung. Heute führten wir zum Thema zwei Telefongespräche mit einem Mitarbeiter des politisch-kulturell autonomen Zentrums Rote Flora und mit Paul vom Verein Mieter helfen Mietern, einer unabhängigen Mieterinitiative in der Hansestadt. Kurt von der Roten Flora ist enttäuscht von der Demonstration gegen Wohnraumvernichtung, zumindest was die Anzahl der sich beteiligenden Menschen angeht.
Also was die breite Mobilisierung angeht, dann ist das so, dass das eigentlich hier in Hamburg sich im letzten halben Jahr eher zurückentwickelt hat. Es hat im Dezember letzten Jahres eine Mieterinnen-Demo gegeben, wo auch Mietergruppen und Interessengemeinschaften von Häusern und autonome Gruppen zusammen aufgerufen haben und wo auch 10.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das ist so, dass jetzt, also es deutlich weniger auch als 5.000 waren. Und es eigentlich so eine Entwicklung gab, dass auch eher so das Interesse für das Thema auf die Straßen zu gehen eher geringer geworden ist, obwohl die Situation eigentlich verschärft hat.
Kurt führt diese doch etwas paradoxe Situation darauf zurück, dass sich seitens gerade der betroffenen Mieter und Mieterinnen sich einige haben von den Versprechungen der Stadtregierung einlullen lassen.
Einschätzung ist die, dass also der Hamburger Senat ja teilweise den Verkauf von neuer Heimatwohnungen gestoppt hat und zum anderen hier vor kurzem in Hamburg die SPD-Fraktion die Diskussion aufgebracht hat, Mietspiegel wieder einzuführen und die Erhöhung der Miete von bis jetzt auf einen Schlag 30% auf eine Rate von 15% zu reduzieren. Das heißt also, bei Neueinzug kann maximal um 15% aufgeschlagen werden.
Befriedungsstrategie, weil die politischen und kapitalen Führungsetagen in Anbetracht ihrer Geldgräberstimmung politische Unruhen vermeiden müssen? Paul von der Initiative Mieter helfen Mietern allerdings meint, dass diese Ziele gerade aufgrund der von der kapitalen Goldgräberstimmung hervorgebrachten Missstände nicht so glatt aufgehen werden. Das Bündnis gegen die Wohnungsnot hat seiner Ansicht nach noch mehr vor.
Also dieses Bündnis ist auch darauf abgezielt, dass weiter was passiert. Das hat auch zwischendurch Aktionen gemacht, so im Mietenbereich. Ein, zwei Aktionen, Besetzung von der Saga, das ist hier die städtische Wohnungsbaugenossenschaft. Die ist ziemlich groß in Hamburg, ne? Die hat einen sehr großen Wohnungsbestand hier. Und also so, die wollen halt auch in dem Bereich weiterarbeiten. So, ne?
Gleichzeitig scheinen in Hamburg innerhalb einiger Gruppen zunächst aber einmal Diskussionen angesagt. Dazu nochmals Kurt von der Roten Flora.
Also so Flora-Zusammenhänge oder Häusergruppen ist eigentlich im Moment so ein bisschen Desorientierung. Es hat jetzt hier in Hamburg 3 Tage lang Häusertreffen international stattgefunden. Und da war eigentlich so eher der Tenor der ganzen Veranstaltung, überhaupt erstmal sich zu orientieren, was jetzt eigentlich stand. Inwieweit ist durch die EG-92-Formierung jetzt auch im Häuserkampf so ein Rollback zu erwarten? Und was ist überhaupt möglich? Besetzung, ist das noch die richtige Form? So, dass eher in den Fragen diskutiert worden ist. Und so eine Frage von jetzt breites Bündnis eigentlich meines Wissens eher im Hintergrund gestanden hat. Also das stagniert eigentlich im Moment, die Diskussion.
Also so mehr eine Diskussion um Mittel und Wege jetzt wie weiter?
Ja, genau. Erstmal so die eigenen Perspektiven klarkriegen, um dann überhaupt erst wieder in der Lage zu sein, auch so auf diesen Diskussionsgrundlagen dann auch wieder ja, Bündnisse und eine gemeinsame politische Bestimmung mit anderen Gruppen auch durchführen zu können.
Allerdings, die Goldgräber gestimmten Führungsetagen des ICC-Kongresses ihrerseits warten mit ihrer Wirtschafts- und Politikentfaltung nicht. Und sie haben ihr nächstes Objekt, den Wohnraum betreffend, in Hamburg auch schon ausgemacht. Die ehemals besetzten Häuser der Hamburger Hafenstraße, dieses Nest des Widerstands gegen ihre Politik.
Was jetzt konkret im Rahmen von der ICC-Woche an möglicher Repression gegen den Hafen läuft, ist eigentlich unklar. Es ist so, dass sich viele alles vorstellen können. Also gerade, dass es auch heute Abend, wenn die Fresssäcke da ihr
Abfeier in den Fischauktionshallen machen, das ist ja irgendwie nur im wahrsten Sinne des Wortes ein Steinwurf von den Häusern entfernt, dass in dem Zusammenhang mit einer möglichen Provoaktion von den Bullen gerechnet wird. Hm. Aber das ist ganz schwierig einzuschätzen. Und die Leute in den Häusern haben sich darauf vorbereitet, die Häuser werden heute Abend auch offen sein. Und es soll aber möglichst versucht werden, an dem Punkt sich auch nicht provozieren zu lassen und sich auch da nicht auf irgendwelche Eskalationen einzulassen. Hm. So, das ist jetzt grob der Stand.
»26. Juni 1988, heute vor 2 Jahren. Ein ähnlich sonniger Tag wie der heutige geht dem Ende entgegen und mit ihm die Vorstellung von etwas demokratischeren Entscheidungen hier in Freiburg. An jenem Sonntagabend um diese Zeit trudeln in der Just-Fritz-Passage die ersten Hochrechnungen des Bürgerentscheides ein. Des Bürgerentscheides gegen die KTS. Denn der war es in der Tat. Die überwiegende Mehrheit der Urnengänger und Gängerinnen hatte damals gegen den Bau des Kongresszentrums gestimmt. Dennoch blieb das Votum ungültig, denn die badische Gemeindeordnung verlangt eine absolute Stimmenzahl, die ganz knapp verfehlt wurde. Arroganter Kommentar des OBs noch am selben Tage: Er lasse sich durch solcherlei Minderheiten nicht in den Kram reden. Immerhin war er 2 Jahre zuvor von ebenso wenig Bürgern und Bürgerinnen überhaupt nur zum OB gewählt worden. Nun denn, 2 Jahre sind seither vergangen, bleibt abzuwarten, wie sich Freiburgs Wähler und Wählerinnen bei der kommenden OB-Wahl verhalten. Trotz der formalen Niederlage der Bürgerinitiative hat sie dennoch nicht aufgegeben und sieht neue Chancen, das Projekt doch noch zu kippen. Bisher hatten die Befürworter im Freiburger Gemeinderat ihr Jawort zu dem Millionengrab nämlich stets an einen Kostenrahmen bis maximal 90 Millionen Mark geknüpft. Frage an Erwin Czaczynski, der jetzt hier gerade bei uns ins Studio gekommen ist. Er ist von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum. Wie sieht's aus? Wie siehst du im Moment den Kostenrahmen? Gibt es Chancen überhaupt noch, die 90 Millionen Mark, die ja ursprünglich plus, ich glaube, 2% Kostensteigerung angenommen oder wovon ausgegangen worden ist, siehst du überhaupt noch Chancen, diesen Kostenrahmen einzuhalten?
Wir haben die Chance nie gesehen. Und inzwischen ist es ja auch so weit, dass selbst die Verwaltung einsehen muss, dieser Kostenrahmen ist nicht zu halten. Und das ist ja auch deutlich geworden bei den Verlautbarungen des Oberbürgermeisters in der letzten Woche, dass man mit einer massiven Nachfinanzierung rechnen muss, wobei er natürlich weiterhin versucht, die Zahlen so zu kaschieren, dass sie für die Stadt möglichst günstig aussehen. Aber 90 Millionen, das war für uns immer klar, wir hatten das ja auch vor 3 Jahren schon gesagt und vor allen Dingen auch zur Zeit des Bürgerbegehrens und Bürgerentscheides, 90 Millionen sind einfach nicht zu machen bei einem derartigen Projekt und im Grunde genommen ist die Stadt der doppelte Verlierer.
Was kann man denn in etwa annehmen, inwieweit sich oder wie weit sich nach oben der Kostenrahmen wohl entwickeln wird, so in groben Zahlen?
Also ich bin kein Bauexperte und nicht vom Fach und ich kann mich da nur auf Dinge berufen, die andere Leute, die vom Fach sind, erwarten. Und die gehen ja von weit höheren Kostensteigerungen aus, als die Stadt jetzt zugibt. Aber konkrete Zahlen, es wäre vermessen, das zu sagen, ebenso vermessen, wie es seitens der Stadt ist, jetzt zu behaupten, man könne es in diesem oder jenem Rahmen halten. Momentan gibt es überhaupt keine richtige Bauplanung, die eine Kostenschätzung zulässt. Alles, was da hergeredet wird, ist im Grunde genommen reines Wunschdenken, wobei man einfach einsehen musste, 90 Millionen ist nicht zu machen. Jetzt versucht man die Zahlen so auf 120 Millionen sich einpendeln zu lassen und argumentiert mit der Baukostensteigerung und der Bauverzögerung von 3 Jahren, die angeblich auf den Bürgerentscheid zurückzuführen ist, was ja auch an den Haaren herbeigezogen ist. Der hat vielleicht ein halbes Jahr Verzögerung mit sich gebracht, aber nicht 3 Jahre. Also muss der Haken irgendwo anders liegen. Und die Stadt sagt 120 Millionen und einen großen Teil von der Nachfinanzierung könnte sie durch Umschichtung woanders her abdecken. Ich persönlich rechne mit weit mehr als 120 Millionen. Und das würde bedeuten, oder bedeutet in allen Fällen, dass die Stadt über die 90 Millionen hinaus finanzieren muss. Und das bedeutet wiederum, Fremdkapital aufzunehmen. Und das bedeutet letzten Endes, und das ist das Wichtigste dabei, dass die Folgekosten, die das Projekt später im städtischen Haushalt hinterlässt, weit über den 5,5 Millionen, die ja früher immer schon angenommen wurden, liegen wird. Und das heißt, das Geld fehlt in anderen Bereichen. Denn das Geld ist ja einfach nicht da und es fehlt dann umso stärker.
Nach meinem Wissen ist ja ein Weg oder eine Vorgehensweise, um diese Kostenexplosion zu kaschieren, diese sogenannte Fondslösung. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
Es war im Januar noch eine Fondslösung. Im Januar hat der Oberbürgermeister versprochen, Wir bieten euch einen Fonds oder eine Arbeitsgemeinschaft von Bauunternehmen, die übernehmen das ganze Projekt und garantieren uns, dass für diese 90 Millionen, das ist immer die Grundlage von 87, aber es ist relativ unerheblich, zu einem Festpreis jedenfalls zu bauen. Alle weiteren Kosten, die das Projekt entstehen lässt, sind das Risiko dieser Bauunternehmen und die werden das dann über irgendwelche Steuerabschreibungen sich abschreiben lassen bei ihren eigenen Bilanzen. Das war das Versprechen des Oberbürgermeisters, das ist jetzt komplett gescheitert. Das hat einfach nicht funktioniert. Momentan ist da auch kein derartiger Fonds mehr im Gespräch, sondern nur für Teilbereiche des Projektes soll versucht werden, privates Geld heranzuziehen. Da ist eine Idee, ist die in der KTS jetzt neuerdings eine Ladenzeile mit einzubauen, zur Bertholdstraße hin, um die dann wiederum zu verkaufen an Privatinvestoren und da wieder einen Teil des Geldes zurückzukriegen. Oder auch die Tiefgarage aus dem Projekt auszulagern, das dann in die Hand der städtischen Gesellschaft Freiburg Kommunalbauten zu geben, die eben auch die anderen Garagen in Freiburg bewirtschaftet, um dadurch auch wiederum die Kosten etwas zu minimieren und nach außen hin zumindest den Eindruck zu erwecken, es könnte für 90 oder 98 Millionen zu machen sein. Wenn man die Sachen, die dazugehören, zusammenrechnet, sind es eben 120 Millionen. Ob man die jetzt über die KTA oder die FKB oder über die Stadt selbst oder irgendwelche Investoren macht, ist völlig wurscht. Das Geld muss ausgegeben werden. Es erzeugt Folgekosten und die bleiben bei der Stadt.
Das geht alles im Grunde, jetzt Ladenzeile und so weiter, geht eigentlich im Grunde Privatkapital locker machen.
Ja, das ist der Versuch jedenfalls. Ob das gelingt, ist immer noch dahingestellt. Es hat ja auch jetzt bisher bei diesem Arbeitsgemeinschaftsprojekt auch nicht geklappt, weil sich das einfach auch für die Investoren dann nicht gerechnet hat, wie es so schön heißt. Das heißt, die können nicht genug Profite und Geld herausschlagen, also machen sie das nicht. Und letzten Endes die Sachen, die riskant sind an dem Projekt, auch bei der jetzigen Konzeption, die werden bei der Stadt bleiben. Das heißt, der Steuerzahler zahlt letzten Endes. Es ist ja immer so, die Gewinne, die werden privatisiert, die Kosten werden sozialisiert, das tragen dann alle. Aber das kennen wir ja landläufig.
Ich hatte jetzt heute Nachmittag mal noch in unserem Archiv ein bisschen geblättert und habe da so einige Zitate gefunden von der Befürworterinnen-Seite. Zum Beispiel hat Oberbürgermeister Böhme irgendwann 88 oder Ende 87 gesagt, wenn der Kostenrahmen platzt, in der Form, wie er eben anvisiert wurde, ist das Projekt in der vorgesehenen Form nicht mehr realisierbar. Oder Ramminger von der CDU sagt, Nachfinanzierung über die Stadt kommt nicht in Frage. Waldmann von den Befürwortern von der SPD, die KTS könne nicht weiterverfolgt werden, wenn der Kostenrahmen platzt, oder Schäfer von Freien Wählern, auch was Ähnliches. Jetzt ist doch die Frage, nimmt man jetzt diese Politiker und Politikerinnen, soll man sie tatsächlich ernst nehmen? Oder soll man sie einfach ganz profan beim Wort nehmen? Was ist jetzt eure Vorgehensweise?
Die feine Unterscheidung, ernst nehmen oder beim Wort nehmen. Natürlich möchte ich die Politiker gerne auch längerfristig ernst nehmen können. Zunächst mal würde ich sie gerne beim Wort nehmen. Und ich denke, der Gemeinderat hat die große Chance, jetzt zu seinem Wort zu stehen und diesen ganzen Zickzackkurs der Verwaltung nicht mehr länger mitzuspielen. Ich meine, das ist eine Sache, die wir der Verwaltungsspitze, dem OB und eben den Planern vorwerfen müssen, seit längerer Zeit, dass sie nie mit offenen Karten gespielt haben. Ich erinnere an diese Hochglanzbroschüre, die ja im Grunde genommen auch Lug und Trug war, weil sie nur einen Teil der Wahrheit eben nach außen vertreten hat, eben die positive Seite und all die negativen versucht hat zu kaschieren oder zu verschweigen. Das ist eigentlich durchgängige Strategie der Verwaltung gewesen. Der Gemeinderat wäre jetzt eigentlich meines Erachtens in der Verantwortung und in der Pflicht zu sagen, wir machen das nicht länger mit. Wir haben im Januar noch gesagt, 90 Millionen und keine Mark mehr. Jetzt ist abzusehen, für 90 Millionen geht das Projekt nicht. Das kann man so nicht machen, nicht finanzieren. Also müsste der Gemeinderat jetzt, um nicht seine Glaubwürdigkeit zu verlieren, auch die ehemaligen Befürworter müssten jetzt sagen, Schluss mit der KTS. Und unsere Einschätzung ist die, dass die KTS im Grunde genommen schon mit dem Bürgerentscheid gestorben war, wenn sie ohnehin eine Totgeburt gewesen ist. Und dass sie jetzt wie ein stinkender Kadaver in der Freiburger Kommunalpolitik herumliegt und die ganze Atmosphäre, die ganze politische Kultur verdirbt, auch vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Verwaltung damit umgeht. Und dass jetzt endlich mal dieser Kadaver zu Grabe getragen werden müsste und begraben werden, endgültig.
Was habt ihr jetzt dann noch vor, als BI gegen das Kongresszentrum in Zukunft zu machen? Noch einen zweiten Bürgerentscheid wäre ja formal jetzt drin. Oder ja, wenn die sich tatsächlich mit ihren Betonköpfen für diesen Betonbau stark machen?
Also wir würden uns natürlich gerne hinsetzen und die Hände in den Schoß legen und die Sache ihren gerechten Gang gehen lassen, nämlich den, dass die KTS jetzt dann endgültig vom Gemeinderat begraben wird in diesem Sinne. Wir rechnen allerdings nicht allzu fest damit. Das hat ja auch die Vergangenheit schon erwiesen, dass man sich auf die Worte der Politiker nicht unbedingt allzu lange verlassen kann. Es wird mich angenehm überraschen, aber ich rechne nicht damit. Wir beabsichtigen für den Fall, dass der Gemeinderat weiterhin die KTS bauen möchte, ein Bürgerbegehren durchzuführen. sobald das eben formal jetzt wieder möglich ist, denn diese alte Beschlussgrundlage existiert ja nicht mehr. Das heißt, wir kriegen einen neuen Beschluss, falls wir den kriegen, dann kann Bürgerbegehren gemacht werden. Und wir rufen jetzt schon dazu auf, ich bitte alle aufzuhorchen, nächste Woche Donnerstag sich mit uns gemeinsam in der Gaststätte Löwenkeller im Stühlinger zu treffen, also Donnerstag 5.7. um 20 Uhr, um dort dann gemeinsam die Vorgehensweise und das Bürgerbegehren, die Machbarkeit und auch die Erfolgsaussichtschancen dort gemeinsam zu besprechen und dann den entsprechenden Kurs einzuschlagen.
Gut, ja, kann ich nur noch bekräftigen und euch die Daumen drücken und ja, danke dir, dass du gekommen bist.
Ja.
Freiburg soll sie termingerecht erhalten. Die 15. Fakultät mit ihren neuen Studienrichtungen Mikrosystemtechnik und Informatik. So zumindest will es die Spitze der hiesigen Universität in Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg und natürlich den Stadtoberen, zuvorderst Oberbürgermeister Böhme. Christoph Rüchert, Rektor der Universität jedenfalls, erweckte den Eindruck, als ob zur 15. Fakultät nur noch Übereinstimmung herrsche. Zweckoptimismus in Anbetracht des durchaus fragwürdigen neuen Uniteils? Nicht nur, dass der Standort dieser 15. Fakultät, das Rieselfeld im Freiburgs Westen, umstritten ist. Kämpfen doch hier Naturschützer und Naturschützerinnen schon lange für eine Erhaltung des Gebiets in seinem jetzigen ökologisch bedeutsamen Zustand. Nicht nur, dass es bezüglich der Finanzierung der 15. Fakultät große Bedenken gibt. Vielfach wird nämlich befürchtet, dass die Schaffung der 15. Fakultät zulasten der anderen Universitätsbereiche gehen wird, die jetzt schon über finanzielle Engpässe klagen. Nicht nur, dass auch die Umsetzung der Planungen für die 15. Fakultät von vielen als hinter verschlossenen Türen ausgeheckt und im Hauruck-Verfahren durchgedrückt erlebt wird. Auch und vor allem gegen die inhaltliche Konzeption gibt es große Einwendungen. Im Studio begrüße ich jetzt Georg vom AStA, der Universität. Ja, es gab jetzt vergangene Woche eine Senatssitzung und dort wurden die konkreten Planungen zur 15. Fakultät auf der inhaltlichen Ebene erstmals vorgelegt. Die Unispitze signalisiert, darf man zumindest der Badischen Zeitung glauben, große Begeisterung dafür. Welche Gegenstimmen gibt es denn nun zu dieser 15. Fakultät?
Also wer die Badische Zeitung aufmerksam liest, der wird mitbekommen haben, dass heute die Gegendarstellung zu der Einschätzung des Rektorats erschienen ist. Die Einschätzungen sehen so aus, dass der Zug, was die Planungen zur 15. Fakultät angeht, sicher abgefahren ist. Das Rektorat hat sich hier bereitwillig zum Erfüllungsgehilfen Spätscher Wissenschaftspolitik machen lassen und hat hier eine Fakultät in Freiburg installiert oder will diese Fakultät installieren, die technische Studiengänge ohne Einbindung zu den Geisteswissenschaften, ohne den Bereich der Technikfolgenabschätzung mit zu integrieren, ohne überhaupt kritische Wissenschaft im Bereich dieser technischen Wissenschaften zu betreiben, hier in Freiburg stattfinden zu lassen. Bei den Studienplänen ist deutlich geworden, dass die Hohlphrase des Rektorats von der Technikfolgenabschätzung, das Rektorat hat in letzter Zeit für uns auch überraschend immer wieder gesagt, Technikfolgenabschätzung ist notwendig und wollen wir jetzt auch betreiben, dass sich hinter dieser Hohlphrase überhaupt nichts verbirgt. Wer sich die Studienpläne anschaut, im Bereich Informatik taucht die Technikfolgenabschätzung weder im Grundstudium noch im Hauptstudium auf. Und im Bereich Mikrosystemtechnik fristet sie ein Mauerblümchen-Dasein im Bereich des Hauptstudiums, im Bereich der Wahlfächer. Und selbst da ist noch nicht sicher, ob sich Technikfolgenabschätzung in dem Bereich überhaupt wiederfinden lässt.
Kann man denn jetzt, also du befürchtest sozusagen, wenn ich das so richtig verstehe, dass deine zukünftigen Kommilitonen und Kommilitoninnen in dieser 15. Fakultät, dass die nicht zu einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Wissenschaft angehalten werden. Kann man das denn überhaupt so sagen? Also ist für mich schon ein Fragezeichen dahinter, dass in dem Moment, wo eine Verbindung zur Geisteswissenschaft da ist, dass dann automatisch sowas wie eine kritische Auseinandersetzung gefördert wird, weil ich denke, doch auch in den Geisteswissenschaften ist der Lehrstoff zunächst einmal meistens bürgerlicher Lehrstoff.
Nee, deshalb habe ich auch gesagt, es geht nicht um die Einbindung in die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich, sondern es geht ganz klar um Technikfolgenabschätzung. Technikfolgenabschätzung heißt nicht nur Einbindung der Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern heißt Hinterfragung dieser Technik natürlich auch mit den Mitteln dieser Wissenschaft. Das heißt tatsächlich Anwendbarkeit zu hinterfragen, soziale, ökologische, biologische Verträglichkeit von Werkstoffen zum Beispiel zu hinterfragen. Das sind Bereiche, die gar nicht unbedingt jetzt aus den Geistes- und Sozialwissenschaften kommen müssen. Das ist ein ganz eigenständiger Bereich. Es ist ja auch, nur um das anzuführen, das Rektorat führt in die Debatte immer dieses Institut für Informatik und Gesellschaft ein, das nach Auffassung des Rektorats diesen Bereich abdeckt. Und auch in der letzten Senatssitzung, nur um ein Beispiel zu sagen, wie wichtig das offensichtlich die Technikfolgenabschätzung in dem Bereich ist, in der letzten Senatssitzung hat eine Berufung stattgefunden für dieses Institut und auf die Nachfrage, inwieweit denn die Kandidaten für diesen Lehrstuhl im Bereich Technikfolgenabschätzung irgendwie bewandert sind oder sich in diesem Bereich auskennen, wurde nur der Kopf geschüttelt und es wurde gesagt, das wäre bei der Ausschreibung so nicht berücksichtigt worden. Also ich denke, da sieht man schon überall, dass die Chance, die sich ergeben würde, beim derzeitigen Wissensstand über die ökologischen Risiken bei der Entwicklung von Materialien, über die Risiken von Technik überhaupt, dass die in diesen Studienplan nicht eingearbeitet werden. Es verwundert natürlich auch nicht, weil es nicht in das Spätsche Konzept von Wissenschaftspolitik und von Hightech-Politik passt, die natürlich nicht einen kritischen Techniker heranziehen wollen, sondern die einen verwertbaren Techniker heranziehen wollen. Also insoweit haben wir es mit den Studiengängen der 15. Fakultät im Prinzip, so kann man es glaube ich sagen, mit einer Elektrotechnik-Ingenieursausbildung zu tun, die nahtlos hier vom Fraunhofer'schen Institut oder von anderen Instituten abberufen werden kann. Also mehr ist dabei nicht. Und deshalb ist die Kritik zurzeit, auch wenn wir die 15. Fakultät auch darüber hinaus kritisieren natürlich, zurzeit die Kritik jetzt, wo die inhaltliche Ausgestaltung läuft, wo die ersten Pläne vorliegen, ist das natürlich auch der Schwerpunkt, wo wir dieses Projekt angehen wollen.
Geht es da auch irgendwie um Freiraum für Studierende? Weil jetzt wiederum, so wenn ich mich erinnere an die Auseinandersetzungen in verschiedenen Fachbereichen, an Universität oder auch pädagogischer Hochschule, so war das ja immer so, dass eigentlich die kritischen Dinge, die Sachen, die auch diese Ausbildung und die Ausbildungsrichtlinien auf den Kopf gestellt haben, die liefen ja mehr oder weniger immer nur dann, wenn sie die Studis selber in die eigene Hand genommen haben. Ne?
Richtig, aber das ist sicher eine allgemeine hochschulpolitische oder eine allgemeine wissenschaftspolitische Auseinandersetzung, die auf die 15. Fakultät so gut passt wie auf alle anderen Bereiche. Also sicher kein spezifisches Problem der 15. Fakultät, würde ich sagen.
Also so kämpft ihr in erster Linie jetzt mal drum, dass überhaupt also ein Raum geschaffen wird für Technikfolgenabschätzung, also dass in den Lehrplänen sowas erscheint, oder?
Das ist ein Bereich. Es ist ein Bereich, dass hier was offen gehalten wird, dass sowas möglich gemacht wird. Aber ein weiterer Kritikpunkt, ich denke, der nicht vernachlässigt werden darf, ist der, dass beim derzeitigen Planungsstand von Seiten des Wissenschaftsministeriums auch überhaupt keine Zusagen da sind, dass diese 15. Fakultät überhaupt laufend finanziert werden kann. Die einzigen Zusagen, die da sind, sind die Baumittelinvestitionen und die Erstmittelinvestitionen, also die Kosten, die zur Errichtung jetzt dieser 15. Fakultät notwendig sind. Das Rektorat weiß, zumindest wenn wir ihm glauben können, was die Mitteilungen im Senat angeht, überhaupt nicht, wie diese Fakultät auf lange Sicht hin finanziert werden kann. Es gab einen Beschluss des Senats, der das Rektorat dahingehend verpflichten wollte, dass es auf keinen Fall auf Kosten der anderen 14 Fakultäten gehen kann. Aber so wie es jetzt aussieht, so wie sich das Ministerium sperrt und so wie die Finanzsituation an den Hochschulen überhaupt da ist, ist zu befürchten, dass, wenn diese 15. Fakultät hier eingerichtet wird, es natürlich keine gleichermaßen Aufstockung in den anderen Bereichen geben wird. Im Gegenteil, es wird eine Kürzung in den Bereichen geben, was wir jetzt schon sehen. Jetzt heißt die Argumentation, das Geld muss in die DDR. Die Sondermittel werden deshalb gekürzt. Genau die Mittel, die bei den Streiks zum Teil erstritten wurden, sind jetzt schon nicht mehr vorhanden. Ich denke, man kann sich ausmalen, was passiert, wenn dieses Projekt 15. Fakultät hier verwirklicht wird. Ich denke, dass so ein Studiengang wie Germanistik, der seit Jahren um ein Fach wie Medienwissenschaft kämpft, der sich das für die Zukunft abschreiben können wird. Dafür wird in Zukunft für Freiburg keine Mittel vorhanden sein.
Könnte man denn, oder ist es zu gewagt, sagen, es ist mit dieser 15. Fakultät eine Gewichtsverlagerung innerhalb dessen, was in der Universität angeboten wird, hin zu noch mehr industrie- und wirtschaftsfreundlichen Studienangeboten?
Ich denke, die 15. Fakultät, das kann man sagen, ist ein Indiz für die Vermarktwirtschaftlichung von Hochschule und Wissenschaft überhaupt. Das kann man mit Sicherheit sagen, wenn man vor allem die ganzen Pläne im Hinterkopf hat, was Späth ja ursprünglich wollte. Also ursprünglich ging es ja darum, eine technische Universität in Baden-Württemberg zu verankern. Als sich das nicht durchsetzen hat lassen, kam die Idee mit den beiden technischen Fakultäten in Freiburg und Mannheim auf, die jetzt umgesetzt werden. Und wer sich ein bisschen mit dieser Ideologie, von der diese Wissenschaftspolitik getragen wird, auseinandersetzt, der wird unschwer erkennen, dass es natürlich eine Trendwende ist. Eine Trendwende hin zur stärkeren und besseren Verwertbarkeit natürlich von dem, was Hochschule und Wissenschaft produziert, von wirtschaftlicher Verwertbarkeit. Das ist sicher richtig.
Und habt ihr auch über die Pläne, die vielleicht Obi Böhme vor allen Dingen vertritt in Bezug auf die Ansiedlung, er sagt ja immer von umweltverträglichen Techniken und Technologien, aber gerade auch im Rieselfeld und in der unmittelbaren Nähe der geplanten 15. Fakultät, habt ihr da nähere Anhaltspunkte, was da die konkreten Planungen sind?
Was die konkreten Planungen jetzt, was den neuesten Stand angeht, wissen wir auch nicht. Es ist sicher klar. Es ist,
Fabrik um die Haustür rum?
Ja, ja, es ist sicher klar, dass für die 15. Fakultät des Rieselfeld fast ausgemachte Sache ist. Also da will sich das Rektorat genauso wenig wie der Oberbürgermeister reinreden lassen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die 15. Fakultät als Prestigeobjekt ja auch sowas wie eine bahnbrechende Funktion haben sollte für das Rieselfeld, sodass die Bebauung in Zukunft da auch zügig vorangehen kann. Also da bin ich sehr pessimistisch, dass sich, was die Standortfrage angeht, da noch irgendwas ändert.
Jetzt noch vielleicht abschließend zu den Gegenstimmen. Also, weil ich habe vorhin das so geschildert, es gibt von Senatsseite her fast nur Zustimmung. Ich habe jetzt bei dir rausgehört, dass zumindest von Studenten- und Studentinnenseite her es doch ziemlich viel Gegenrede und Widerstand gegen die 15. Fakultät gibt. Was gibt es denn noch an Gegenstimmen von welchen, sagen wir mal, Berufsgruppen, die in der Universität sind, und was sind eure nächsten Schritte? Das würde mich noch interessieren.
Also ich denke, die Opposition geht weit über den studentischen Bereich hinaus. Also der wissenschaftliche Mittelbau und die sonstigen Mitarbeiter, soweit sie im Verwaltungsrat und im Senat vertreten sind, teilen diese Kritik, so wie wir sie äußern, genauso. Neu ist, und das hat die letzte Senatssitzung geteilt, dass die Professorenschaft und die Dekane der einzelnen Fakultäten jetzt eben ihren Befürchtungen auch Luft machen, dass sie eben sagen, dass wir die Befürchtungen, die dahingehen, dass in Zukunft sie viel weniger Geld bekommen für eigene Projekte, die sie durchsetzen wollen. Das war das Überraschende der letzten Senatssitzung. Aber ich denke, dieser Protest von Seiten der Professorenschaft darf auch nicht überbewertet werden. Das ist ein Protest, der zum Teil natürlich auch gründet in der Angst um die eigenen Funde an den einzelnen Fakultäten. Also hier die Professorenschaft vorschnell mit in die Opposition gegen die 15. Fakultät einzubeziehen, wäre sicher vermessen und nicht richtig.
Ist denn überhaupt noch was zu kippen oder zu knacken, wenn dieser Protest universitätsintern bleibt? Müsstet ihr nicht viel mehr so den Schritt nach außen gehen?
Ja, das Schlimme ist, dass man eine Diskussion mit dem Rektorat sehr wenig zustande kriegt. Wir haben jetzt schon Veranstaltungen gemacht. Es findet auch am 17. Juli im Gemeinderat eine Anhörung dazu statt. Das heißt, die Parteien, soweit sie im Gemeinderat vertreten sind, schalten sich in die Auseinandersetzung ein, nachdem wir sie aber auch mehr oder weniger dazu drängen haben müssen. Ja. Es liegt sich auch daran, dass das Rektorat bisher eine absolute Desinformationspolitik betrieben hat, sodass sich an dieses heiße Eisen 15. Fakultät über die Universität hinaus ganz wenig Leute sowieso nur rantrauen. Aber wenn man sich überlegt, was es auch stadtentwicklungspolitisch für Auswirkungen hat, denke ich, müsste es an sich, und da werden wir auch in Zukunft eine Veranstaltung zu machen, zu der wir stadtweit einladen, dann müssten sich im Prinzip auch politische Initiativen auf Stadtebene stärker in diese Diskussion mit einmischen.
Weil ich denke, die Bündnispartner und Partnerinnen, die sind ja eigentlich vorhanden. Es gibt eine Bürgerinitiative im Rieselfeld, es gibt, haben wir gerade eben in der Sendung, die Bürgerinitiative gegen die KTS, und letztendlich zieht es ja an einer bestimmten Ausgestaltung von, was soll hier angesiedelt werden, für was soll Freiburg geöffnet werden und was soll im universitären Rahmen da reinlaufen. Also meiner Ansicht nach zielt es ja zusammen. Also nochmal die letzte Frage, ist es nicht auch gerade für Studierendenseite angesagt, da mal die Universität zu verlassen?
Von unserer Seite aus ist es schon immer versucht worden. Und wir haben die Gruppen auch angesprochen. Die Berührungsängste kamen eher von der anderen Seite. Ganz einfach, weil es hier um sehr diffizile hochschulpolitische Fragestellungen geht, wo diese Initiativen, wie zum Beispiel die sehr stark ökologisch oder naturschützerisch ausgerichtete Initiative für das Rieselfeld, Berührungsängste haben, weil sie einfach sagen, Studienpläne, hochschulpolitische Zielsetzungen, das ist alles unsere Sache nicht. Ich würde gerne den Aufruf an diese Gruppen starten, sich an diesem Prozess Protest mit zu beteiligen, aber ich bin skeptisch.
Also jedenfalls könnten die sich an den AStA wenden.
Richtig, und die können, ich möchte nur eine kleine Korrektur anbringen, das ist nicht der AStA, sondern der U-AStA auch weiterhin. Und sie sollen sich dann an den U-AStA
wenden.
In der Bertholdstraße
und wenden. Und ihr werdet auch froh und dankbar von der Seite
unterstützen. Dankbar für jede Unterstützung, die auch von außen kommt. Also vielleicht kann man die 15. Fakultät so auch noch zu einem Thema im OB-Wahlkampf machen. Ich denke, das wäre eine gute Aussicht.
Ja gut, dann danke ich dir fürs Hiersein. Und wir fahren mal fort, ich glaube, bald mit den Veranstaltungshinweisen.
Unser erster Veranstaltungshinweis hier, trubelt es gerade ein bisschen um mich rum, wird von der Musikredaktion nochmal gemacht. Da gibt es nämlich ein Festival nördlich von hier, vom Studio.
Jo, und zwar in Kiel, in der Rockfabrik. Liegt nicht ganz in Kiel, aber in Heuweiler oder sowas. Irgend so ein Dorf, müsst ihr euch durchfragen. Und zwar ist das ein Teil, da würde ich auch schrecklich gern hingehen, nur habe ich kein Auto. Also da findet das zweite internationale Support Underground Festival statt. Und zwar ist das so richtig eine ganz harte Sache und zwar so richtig Death. Jawohl, so mit so ganz harten Jungs, die da so Death Metal machen. Also was ganz Lautes auf jeden Fall und es werden spielen Carcass und Godflesh aus Great Britain, Atro City aus BAD, The Symonic Orchestra aus Österreich und Entombed, die kommen aus Schweden. Da macht man ja bekanntlich auch jetzt ganz harten Death und ich hoffe auch bald mal ein paar Frauen. Also Einlass ist um 18 Uhr. Und ich schätze, es läuft schon seit einer Stunde und ich denke mir, es geht bestimmt noch bis in die Nacht herein. Dann mal ciao, ciao.
Wer es nicht ganz so weit bringt noch heute Abend, könnte zum Beispiel ins Kino gehen, könnte zum Beispiel in den Infoladen hier in Freiburg gehen. Dort gibt es einen Film Ein Volk in Waffen, Originalfilm aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Kann auch ins kommunale Kino gehen. Da kommt um 21 Uhr heute Abend der Film, jetzt hatte ich mir das vorhin hingeblättert, jetzt ist es wieder weggeblättert. Doch, Johanna, Ark of Mongolia, wenn es überhaupt so richtig ausgesprochen ist. Buch, Bild und Regie von Ulrike Oettinger. Zum Inhalt, in der transsibirischen Eisenbahn treffen sich vier völlig verschiedene Frauen, die diese Reise mit großen Erwartungen angetreten haben. Sie begegnen drei exzentrischen Herren und lassen sich von einer georgischen Damenkombo unterhalten. Die Damen steigen um auf die transmongolische, die von einer geheimnisvollen Prinzessin und ihren Reiterinnen überfallen wird. Sie werden entführt, ziehen mit einer Nomadenkarawane über die endlosen Steppen, während sie mit archaischen Ritualen und jahrhundertealten Geheimnissen vertraut gemacht werden. Naja, also das heute Abend im kommunalen Kino in Freiburg in der Urachstraße um 21 Uhr.
Veranstaltungshinweis, der sich schon auf morgen Abend, Mittwoch bezieht. Und zwar unter dem Titel Einmal bunt, immer bunt, Reserve hat keine Ruhe, gibt es einen Vortrag und eine Diskussion zur Reservistenverweigerungskampagne mit Andreas Soleda. Wann genau nochmal? Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr. Wo? In der Universität KG1, Hörsaal 1009. Veranstaltet wird es vom U-AStA und der DFGVK, die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner und Gegnerinnengruppe in Freiburg. Also morgen Abend, um was gegen die Reservisten und den Bund zu unternehmen.
Verwandtes Thema auch heute Abend im Audimax in der Freiburger Uni. Da wird Herr Schäuble anwesend sein, wird wahrscheinlich auch so einiges aus großdeutschem Gedankengut vortragen können, schätze ich mal. Wer also Interesse hat, Herrn Schäuble heute Abend hier in der Freiburger Uni zu sehen, um 20 Uhr geht's los. Hier noch so ein Ritual, und zwar die Volksküche. Die findet auch diesen Dienstag wieder statt, und die sagen wir eben jeden Dienstag als letzten Veranstaltungshinweis an, weil es da dann irgendwie immer so gut nach Essen schon riecht im Geiste. Ja, Volksküche heute Abend, na ja, was?
Ein griechischer Abend, also es verspricht griechisches Essen und auch vielleicht griechischen Wein.
Nehmen wir mal an, heute Abend auf jeden Fall in der Wonnenhalde.
Pünktlich haben wir jetzt aufgehört mit unseren Veranstaltungshinweisen, um Platz zu machen für das nachfolgende Team von der Internationalismus-Redaktion, glaube ich. Jedenfalls waren das die Nachrichten von Radio Dreieckland.
Von der Traudel.
Und dem Andreas. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Dienstag, beziehungsweise auch bis morgen zur Sendung, wo um 18 bis 19 Uhr es wieder heißt.
Nachrichten von Radio Dreieckland.